Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Stell dir vor, du verrätst deine Familie, weil du vielleicht Jeans tragen willst, statt weiter Pullover und Röcke, weil du dir das Haar wachsen lassen willst, statt deinen Kopf zu rasieren und Perücke zu tragen und weil du vielleicht entscheiden willst, wie du lebst und wen du liebst, statt verheiratet zu werden. Deborah, ist Verrat tatsächlich das Wort, das deine Familie für das benutzen würde, was du getan hast?
Ja, Verrat ist eine von vielen Worten. Also ich kann auch noch schlimmere Worte ausdenken, muss ich aber hier jetzt nicht erwähnen. Aber für jeden Fall bin ich für meine Familie, besonders für meine entfernte Verwandte, schlimmer als tot. Wenn ich jetzt tot wäre, dann wäre es vielleicht eine Besserung. Und sie haben mir schon Briefe geschickt und gefragt, ob ich vielleicht den Gefallen tun würde, mich umbringen. Ja, ist noch nicht dazu gekommen, Gott sei Dank. Und ich habe vielleicht dann mich entschieden, nach Deutschland zu ziehen, vielleicht weil ich wollte es für den auch leichter machen, dass ich nicht mehr so präsent bin. Aber andererseits können sie das auch als Rache ansehen, weil Deutschland war immer gebrannte Erde für meine Familie und für meine Gemeinschaft. Und dass ich hierher gezogen bin, ist vielleicht auch eine Bestätigung, dass ich wirklich so böse bin, wie sie sagen.
Deborah Feldman, du hast das Buch Unorthodox geschrieben. Darin beschreibst du ein Leben, das du hinter dir gelassen hast. Du hast in einer sehr strengen jüdischen Gemeinde in New York gelebt und bist heute Abend zu Gast in der Radio Wissen eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch sehr.
D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen, eine Stunde Talk. Deborah Feldman ist zu Gast. Deborah, am Anfang gibt es einen Umschlag für dich.
Aha.
Den entfalte ich gerade, wie du hörst.
Okay.
Und da steht etwas drauf, was auch ich nie weiß.
Und Mann.
Aus dem du wählen darfst. Hier steht: Hi, hier kommen drei Vorschläge für Aktivitäten mit Deborah Feldman. Erstens, und jetzt darfst du dir eine aus den dreien auswählen. Erstens, rote Klamotten shoppen. Reizt dich das, rote Klamotten shoppen?
Nicht, heutzutage nicht so viel mehr als andere Sachen, aber es war mal so. Okay, aber lass uns weitergehen.
Okay, rot ist, glaube ich, so bei euch in der Gemeinde die verbotene Farbe gewesen, oder?
Genau,
wenn ich das richtig
ist die Farbe des Bösen. Aber es ist schon so, leider, dass in meiner Garderobe liegt schon viele rote Klamotten. Das heißt, es ist nicht mehr so interessant, rote Klamotten zu kaufen, weil ich habe schon so viele und brauche vielleicht keine andere.
Okay, zweitens, eine Nacht lang in Kreuzberg um die Häuser ziehen.
Ich bin immer um 20 Uhr schon im Bett, sorry.
Ernsthaft?
Ja, ich bin nicht jemand, der um die Häuser zieht. Ich bin eine Mutter, ich habe 10 Jahre lang ein Kind erzogen und das ist schupfend und da muss man früh aufstehen und sorry, ich habe niemals gepartyt und war niemals im Club auch. Also.
Aber hast du das Gefühl, ich meine bei 10, jetzt kannst du drüber nachdenken, jetzt kommt er in ein Alter, wo man ihn vielleicht auch mal...
Ja, aber jetzt bin ich zu alt, Partien zu machen.
Ach.
Also.
Hallo.
Jetzt werde ich 30, das ist schon vorbei. Die Leute, die noch bei 30 im Club sind, kommen schon.
Meinst du, das ist eher peinlich?
Ja.
Okay. Drittens steht hier, Reise nach Jerusalem und zwar mit Klagemauerbesuch.
Oh, das habe ich einmal gemacht. Ich bin kein großer Fan. Lass uns zurück zu rote Klamotten. Das
okay.
Ist am besten.
Ja. Ja, doch. Also wenn du dich entscheiden müsstest, nach dem Kreuzberg, Reise nach Jerusalem oder rote Klamotten?
Ja, ich war einmal in Jerusalem und Jerusalem hat an mich so seltsam gewirkt. Das war so ein Staat geprägt von Hass und Wut und Angst. Das hatte so eine schlechte Energie, als ich da war. Und als ich in der Klagemauer war, hatte ich auch dieses Gefühl, dass es eine Riesenmassen Menschen, da werden so erdrückt. Und ich weiß nicht, ich war weniger inspiriert und als ich erwartet habe. Und ich hatte nie das Gefühl, dass ich wollte zurückgehen. Und ich weiß nicht, es ist vielleicht, weil ich Amerikanerin bin, vielleicht, weil ich überhaupt keinen Bezug mit Israel hatte als Kind. Ja, da habe ich kein Gefühl von Identitätsstärkung oder.
Ist einfach nicht so wichtig für dich.
Es ist eher was eher enttäuschend.
Dann rote Klamotten shoppen.
Ja, viel mehr Spaß.
Okay, Deborah Feldman, heute Abend zu Gast in die Radio Wissen, eine Stunde Talk.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Deborah Feldman ist zu Gast. Deborah, du hast das Buch Unorthodox geschrieben und darin erzählst du von deinem Leben in einer sehr strengen jüdischen Gemeinde. Und Glücksmomente wie dieser hier, die sind da eher selten.
Eislaufen ist zauberhaft. Anfangs eilig, wackelig auf den ausgeliehenen Schlittschuhen, greife fest nach der Bande der Eisbahn, während ich meine Runde drehe. Aber schnell habe ich den Bogen raus. Und einmal kapiert ist es, als flöge ich. Ich stoße mich mit den Kufen ab, schließe beim weichen Dahingleiten, das darauf folgt, meine Augen und halte, wie Mimi es mir zeigte, meinen Rücken gerade. Nie zuvor habe ich mich so frei gefühlt.
Ist Eislaufen eine der vielleicht wenigen guten Kindheitserinnerungen?
Ja, ich habe das sehr selten gemacht. Das war eine ja, ganz rare Ereignis. Und das hat ein Cousin mich beigebracht, die von einer anderen Gemeinschaft gekommen ist. Und da hatten sie schon strenge Regeln. Da hat sie es mir irgendwie so entführt und mitgenommen. Und ja, das war großartig, weil es war auch aber großartig, weil ich ganz kurz in der Außenwelt war. Ganz kurz könnte ich zuschauen, was andere machen, die nicht wie ich aussehen und die nicht wie ich leben. Und das war auch eine Art Freiheitsgefühl, endlich mich da draußen so zu drehen. Und
wie so ein Fenster in die andere Welt so ein bisschen?
Ja, aber nicht wirklich ein Fenster. Was ich damit meine, ist, dass ich eigentlich da drin war. Ich musste nicht durch ein Fenster schauen. Ich war ganz kurz vorübergehend da drin und ich könnte vielleicht dann, ich könnte mich vorstellen und ich könnte so tun, als ob ich ein normaler Mensch war.
Das heißt aber im Umkehrschluss, du hast dich nicht als normaler Mensch sonst gefühlt.
Genau, nur in diesem kleinen Moment könnte ich vergessen, wer ich war und woher ich komme, wo ich kam.
Wer warst du und woher kamst du?
Ich war ein Satmar Mädel. Und das ist alles, was man sagen muss. Man kann auch nicht mehr dazu sagen, weil wenn man ein Satmar Mädel ist, ist man eine Liste von Sachen und man ist nie was anders. Man ist kein Individuum. Ich war ein junges Mädchen, der in dieser Satmar-Gemeinschaft aufgewachsen ist. Der musste alle Regeln befolgen, der musste sich bescheiden und sittsam halten, konnte keinen Sport treiben oder Musik hören oder Bücher lesen oder irgendwelche Hobbys haben. Ich musste immer in die Straße, ich konnte nicht in die Straße lachen oder laut reden. Ich musste immer zur Seite treten, wenn ein Mann mir entgegengekommen ist. Ich war halt einer von einer Art Armee von frommen, sittsamen Mädels.
Wie funktioniert so eine Gemeinschaft? Wir reden über einen Teil von Brooklyn. Eure Gemeinde ist sozusagen in Williamsburg, das ist ein kleiner Teil von oder mittelgroßer Teil von Brooklyn. Da prägt sozusagen eure Satmarer Gemeinde die Straßenzüge, also es ist die da, wo sich die Gemeinde verortet, oder wie würdest du es beschreiben?
Ich erkläre kurz den Hintergrund. Also die Satmar-Gemeinde heißt Satmar, weil es nach einem europäischen Staat genannt ist, Satumare, an der Grenze von Rumänien und Ungarn. Und der Rabbiner von dieser Stadt hat sich so ganz kreativ von dem Krieg gerettet oder retten lassen und ist nach Amerika gekommen und hat alle Überlebende, die auch da gekommen sind, gesagt, dass der Holocaust passiert ist, weil es eine Strafe für Assimilation, für Aufklärung, für Zionismus war. Und dass der einzige Weg, wie wir eine Wiederholung solcher Strafe vermeiden könnte, ist, wenn wir ein Ghetto in New York wieder aufbauen würden. Ein Ghetto, der hohe Mauern hatte, als ein Ghetto mal hatte. Und in diese Ghetto mussten wir strenger leben, als unsere Vorfahren gelebt haben. Und der hat dann Williamsburg gewählt, weil Williamsburg war damals eine Wüste. Es hatte nichts. Es war eine industrielle Wüste und niemand wollte da wohnen. Und deshalb war es für ihn perfekt. Aber die Gemeinde hat sehr, sehr schnell gewachsen, weil erstmal haben sie gesagt, dass die Frauen mussten sehr viele Kinder haben, weil sie mussten die alle Ermordete ersetzen. Und dann haben sie natürlich das auch gewollt, weil dann hat sie die Gemeinde sich gestärkt. Das heißt, dass die Frauen sind sehr früh arrangierte Ehen eingegangen und könnten keine Verhütung verwenden. Und deshalb hatten sie viele Kinder. Und die durchschnittliche Familiengröße in meiner Gemeinschaft war so zwischen 8 und 15 Kinder. Und ja, als ich in 1986 geboren wurde, war die Gemeinschaft schon 100.000 Leute stark. Also
ich glaube, heute sagt man 120 sind es, glaube ich, ne?
Weltweit. Das sagt man, sie lassen sich nicht so gerne zählen. Also ich würde sagen, es ist näher an 300.000.
Okay, du glaubst, dass es so viel größer ist?
Ja, aber das wächst, in 10 Jahren wächst es halt so schnell. Wenn in 10 Jahren eine Frau hat dann in 10 Jahren 5 Kinder, ja, und dann denk mal, also was das bedeutet, wie schnell so eine Gemeinschaft wächst. Die Sache ist, die wollen nicht zugeben, wie viele Menschen sie da drin haben. Und sie lassen sich nicht von der Regierung zählen. Aber wir wissen untereinander, dass wir viel größer sind, als man denkt. Die haben Angst, die Aufmerksamkeit zu wecken, weil sie sagen immer, dass wenn wir Aufmerksamkeit haben, dann bringt es nur Antisemitismus.
Ich kann so ein Gedankenkonstrukt sogar nachvollziehen. Also herzugehen und zu sagen, das ist ja vielleicht auch ein Stück Erklärungsmodell für den Holocaust. Ein schlimmes Ereignis, was man irgendwie in die eigene Geschichte integrieren muss. Aber woher kommt es aus deiner Perspektive, dass man, du hast es gerade selbst Ghetto nochmal genannt, sich ein selbstgewähltes Ghetto dann wieder aufzubauen? Also möchte ich nicht zurück ins Leben, wenn mir so etwas Schlimmes als Gemeinschaft, als Religionsgemeinschaft passiert ist?
Erstmal glaube ich, dass viele, die den Holocaust überlebt haben, hatten zu viel Überlebendenschuldgefühl. Und die wollten eigentlich kein fröhliches Leben, weil sie dachten, sie haben das nicht verdient. Und sie wollten sich nicht was gönnen. Und deshalb glaube ich, so ein Lebensstil war auch akzeptabel für sie. Aber da muss man auch den tieferen Hintergrund verstehen, dass Juden glauben, dass sie tausende Jahre in Gallus sind. Gallus ist hebräisch für Exil. Als der zweite Tempel zerstört wurde, sind sie in Exil gegangen, weil Gott hat sie in Exil geschickt. Und sie mussten warten, bis Gott endlich wieder entscheidet, dass die Juden das verdient haben, in ihre ewige Heim zurückzukommen. Das heißt, der dritte Tempel wird aufgebaut, der Messias kommt, rettet die Juden und dann ist alles wieder gut. Und dann werden die Juden nie mehr in Exil gehen müssen. Aber solange man in Exil ist, glauben die Juden und glauben besonders die chassidische Juden, muss man da einfach warten und man muss es akzeptieren. Man kann nicht dagegen kämpfen oder sagen, ich bin damit fertig, ich will jetzt endlich frei leben.
Das heißt aber auch sozusagen, dass das Verhältnis zum Staat Israel dementsprechend kritisch ist.
Also sehr,
das ist
sehr
nicht akzeptabel in dem Moment, dass es einen Staat Israel gibt.
Genau, meine Gemeinschaft hat Israel gehasst. Die haben jedes Jahr eine Anti-Israel-Parade in Manhattan geführt. Die haben israelische Flaggen in die Straßen gebrannt. Also die waren sehr, sehr verachtungsvoll gegen Israel.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Deborah Feldmann ist heute Abend zu Gast.
Die Radio Wissen,
eine Stunde Talk. Mit Sven Präger.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Deborah Feldmann ist zu Gast. Du hast das Buch Unorthodox geschrieben. Für uns hier steht New York eigentlich, also wenn es einen Ort gibt, der für etwas steht, wo alles möglich ist, dann ist es New York. Ich kenne Menschen, die sagen, einmal ein paar Monate in New York leben. Das ist für mich auch ein Stück Traum, ein Stück Freiheit.
Ja, aber also wie du schon gesagt hast, New York ist ein Ort, wo alles möglich ist. Und genau deshalb kann so eine Gemeinschaft möglich sein. Alles kann möglich sein, egal ob es gut oder schlecht ist.
Du hast vorhin gesagt, es gibt so eine Art, wenn man satt mal Mädel ist, dann gibt es so eine Art von Listen von Sachen, die man einfach ist. Über was reden wir? Du hast vorhin gesagt, du musst ausweichen, wenn Männer sozusagen auf deiner Seite der Straße gehen. Über was reden wir noch?
Ich erzähle einfach eine Geschichte und ich glaube, das ist ein Kern und das erklärt es auch. Also als ganz kleines Mädchen bin ich schon in die religiöse Schule gegangen. Da habe ich keine weltliche Ausbildung bekommen, aber da habe ich gelernt, was in meiner Gemeinschaft so richtig für Mädels bezeichnet war. Alle Art Geschichte und auch Regeln von Haushalt, was Frauen kennen müssen und so weiter. Und da haben sie mir immer gesagt, dass Sarah, die Frau von Abraham in der Bibel, war eine großartige Frau. Warum? Weil sie immer im Zelt geblieben ist. Verstehst du das? Das heißt, warum war sie großartig?
Weil sie zu Hause war.
Genau, sie hat sich versteckt. Und da ist es angefangen. Ich habe immer gelernt, dass mein Wert liegt in dem, dass ich unsichtbar bin.
Jetzt hast du vorhin aber gesagt, also dass zum Beispiel die Generation, die den Zweiten Weltkrieg überlebt hat, mit so einem Gefühl auch aus dem Zweiten Weltkrieg gegangen ist, oh mein Gott, warum sind alle gestorben, nur ich nicht? Also ein schlechtes Gewissen sozusagen, Überlebender zu sein. Das kann ich nachvollziehen. Aber das heißt doch nicht, dass, sagen wir mal, deine Generation oder auch die Generation vielleicht sogar schon deiner Eltern das auch noch für sich in Anspruch nimmt, sondern da wachsen doch neue Generationen heran, die auch eine Stadt wie New York erleben und sehen. Und trotzdem bist du, die jetzt so ein Buch schreibt, doch die absolute Ausnahme. Also wieso gehen auch die neuen Generationen diesen Weg?
Naja, die haben auch natürlich verstanden, dass die neue Generation eine ganz andere Erklärung brauchen werden, um das alles mitzumachen. Aber ich bin mit dem Holocaust aufgewachsen. Es hat unsere jedes einzige Moment geprägt. Es war immer ein Thema und wir wussten immer, dass wir das alles machen mussten, weil unsere Großeltern das mitgemacht haben. Und wir haben immer von der Schmerz diese Generation gehört. Und das war so ein Teil von unserem alltäglichen Leben. Ich war in der Schule und habe jeden Tag jüdische Geschichte gelernt. Was bedeutete nur, wir haben gelernt, über alle Zeiten als Juden verfolgt werden. Das heißt, wir haben wegen der Holocaust gelernt, aber wir haben auch wegen spanischer Inquisition, die Pogromen, jedes einzige Pogrom, wo es stattgefunden ist, wie es passiert ist. Also wir haben nur über die Verfolgung der Juden gelernt. Und wir haben uns würde beigebracht, dass die Welt uns hasst und wird nie aufhören, uns zu hassen, und dass wir nur sicher sind, dass wir nur geschützt sind, wenn wir da in dieser Gemeinschaft bleiben.
Du hast gerade gesagt, dass vor allen Dingen ihr sozusagen auch mit dem Leid der Großelterngeneration aufgewachsen seid. Bei dir vielleicht noch mal stärker, weil du tatsächlich auch bei deinen Großeltern aufgewachsen bist, nicht bei deinen Eltern.
Genau, meine Großmutter hat mich erzogen, weil die Ehe meiner Eltern hat nicht geklappt. Mein Vater war eins von 11 Kindern, aber er war geistig behindert. Und als es Zeit geworden ist, dass er heiraten soll, wollte niemand seine Tochter aufgeben, weil die wussten, dass mein Vater behindert war. Und dann haben die jüngere Geschwister gewartet, und das war gefährlich, weil man muss immer in Reihenfolge heiraten.
Der Älteste zuerst oder die Älteste zuerst, ne?
Genau, und dann die jüngere Geschwister sind langsam unfrische Ware geworden, was kann schon bei 19 Jahren alt passieren. Und dann hat man endlich, hat meine Familie sich endlich entschieden, dass sie werden eine Frau von Ausland finden, die vielleicht mein Vater und die Familie nicht gut kennt. Jemand, der arm ist und aus einer zerbrochenen Familie mit sehr wenigen Gelegenheiten. Und die haben viel Geld angeboten und Schmuck und eine 7-Zimmer-Wohnung und so weiter. Und dann ist sie gekommen und war erstmal entzückt, und dann hat sie bemerkt, was da los war. Und sie ist kurz nach meiner Geburt weg. Und erstmal bin ich von Tante zu Tante, und dann habe ich gebeten, dass ich meine Großeltern leben kann, weil ich meine Großmutter sehr, sehr liebte. Und dann hat mich meine Großmutter erzogen, und sie war ein sehr wichtiges Vorbild für mich. Sie hat mich sehr, sehr beeinflusst. Ich glaube noch bis heute, dass alle meine beste Qualitäten oder sagt man Attributes,
Eigenschaften,
genau. Ja. Alle meine besten Eigenschaften kommen eigentlich aus unseren Beziehungen und ihre Einfluss auf mich.
Zum Beispiel?
Ich finde, sie hat mich gelernt, niemals sich stören zu lassen,
Weg zu gehen.
Daran, dass andere von dir reden oder andere von dir was sagen, also über dich reden. Sie hat mich diesen Kraft beigebracht, dass man eigentlich unabhängig denken kann und nicht sich von anderen beeinflussen lassen, obwohl sie auch in dieser Gemeinschaft gelebt hat. Aber sie hat sich irgendwie in ihrer Küche und ihrem Garten eingesperrt, und da hat sie ihre Welt so gemacht und ihre Gedanken so selbst entwickelt, und sie hat so Melodien gesungen und Essen aus ihrer Kindheit gebacken, und sie hat so da in diese Sphäre, könnte ich ihr begleiten, und da hat sie mir Geschichten erzählt, und da habe ich bemerkt, sie ist zwar in dieser Gemeinde, aber sie denkt völlig unabhängig. Sie teilt es noch mit niemandem mit, aber sie denkt unabhängig.
Aber war deine Oma, du schreibst in dem Buch auch, deine Oma hat, glaube ich, alle ihre Angehörigen in Auschwitz verloren.
Ja.
War die dann glücklich in dieser eigenen Welt, die sie sich gebaut hat, oder hast du sie als zerrissen wahrgenommen?
Irgendwo dazwischen. Es ist schwierig zu erklären. Meine Großmutter war auf keinen Fall euphorisch. Sie hat aber, glaube ich, ihr kleines Stück Glück gefunden in ihr Garten zum Beispiel. Sie hat die Blumen sehr gemocht, sie hat die Vögel sehr gemocht. Sie war jemand, der Glück finden könnte in ganz kleine Momente und kleine Sachen. Und was ich sagen kann mit Sicherheit ist, meine Großmutter hatte eine Art Frieden in sich, was ich finde, ist wichtiger als Glück. Und für so jemanden, der was erlebt hat, was sie erlebt hat, ist das riesig. Und ich kann bis heute noch nicht ganz verstehen, wie sie das erreicht hat. Also in meinem zweiten Buch habe ich das versucht auch herauszufinden, wie ist sie so geworden, wie ich sie kannte, wenn sie dieses Leben hinter sich hatte.
Aber du schreibst zum Beispiel, dass für dich diese Welt vielleicht ein Stück zu klein war und dein Hunger auf die Welt etwas größer wurde.
Der Hunger, den ich verspüre, ist körperlicher Natur. Er ist aber auch mehr als das. Er ist ein Loch, das wahllos gefüllt sein will. Und Nahrung ist dabei die naheliegende Methode. Wie soll ich mein Verhältnis zum Essen erklären? Ich entwickle für jedes Gericht ausgeklügelte Fantasien, erfinde Geschichten, wie jedes einzelne entstanden sein mag, und nähre so einen Appetit, der sich umfassender anfühlt als das vom Hunger natürliche Knurren im Magen. Es klafft ein Riss in mir. Der sich auszuweiten droht, sollte ich die Kluft nicht so gut ich kann auffüllen. Nahrung ist ein temporärer Notbehelf, aber immerhin besser, als mit dieser Leere zurückzubleiben.
Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass diese Leere da ist? Kannst du das benennen?
Ich kann mich erinnern, als ich im Esszimmer mit meinem Großvater saß Und mein Großvater hatte ein heiliges Buch vor sich und hat es gelesen. Und dann hat er auf mich geguckt und gesagt, ich erzähle dir eine Geschichte. Und hat mir eine Geschichte aus diesem heiligen Buch gelesen, aus der heiligen Texte. Diese Texte waren für Frauen, für Mädchen verboten. Die waren nur für Männer. Aber der hat bestimmt seine Söhne vermisst und wollte mit jemandem drüber sprechen.
Das Teilen.
Genau. Und ich war da und er hat vielleicht für einen Moment vergessen, dass ich eine Mädchen bin. Und der hat dann mir erzählt, was da drin war. Und ich war fasziniert und ich habe fasziniert zugehört. Und dann plötzlich hat er aufgehört und gesagt, nein, was mache ich hier? Also geh zurück in die Küche mit deiner Großmutter. Also Mädchen sollten in der Küche sein. Und das war so ein krasser Moment für mich, weil erstmal habe ich bemerkt, er nimmt mich als Person wahr. Der anerkennt meine Intelligenz und meine Fähigkeit zu verstehen und sieht mich als Mensch. Und dann plötzlich hat er gesagt, hat es zurückgezogen. Hat gesagt, nein, du bist doch am Ende nur eine Frau und du kannst nicht auf meine Augenhöhe sein. Und du kannst nicht das mit mir teilen. Und da habe ich mich sehr ausgeschlossen gefühlt und sehr leer. Ich habe gefühlt, ich kann nichts haben, nichts ist mir erlaubt. Auch diese eigentlich einfach nur eine Geschichte zu teilen, das war auch nicht erlaubt.
Weißt du noch, wie alt du da warst?
8 oder 9. Es war schon irgendwas, was meine Kindheit ständig geprägt hat. Dieses Gefühl, dass ich nichts Besonderes bin, dass ich eine von Tausenden bin, dass ich keine besonderen Fähigkeiten haben kann oder keine besonderen Zweck haben kann. Dass ich nur jemand bin, der groß wachsen muss, heiraten muss und viel Kinder gebären muss.
Deborah Feldman. Das Gefühl, nichts Besonderes zu sein, hat ein sehr besonderes Buch geschrieben und ist heute Abend zu Gast. D-Radio Wissen, eine Stunde Talk.
D-Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
D-Radio Wissen, eine Stunde Talk. Deborah Feldman ist zu Gast. Deborah, du hast das gerade gesagt. Du hast das Gefühl, dass du sozusagen nichts Besonderes warst. Du hast vorhin auch schon mal zu verstehen gegeben, dass es darum gab, eine Art Gebärmaschine zu sein, damit die Gemeinschaft auch so ein bisschen wächst. Du bist heute 30, du bist geschieden. Das heißt im Umkehrschluss, du musst verheiratet gewesen sein. Und im Buch erfährt man, da warst du 17 Jahre alt.
Genau, ich will was teilen hier eigentlich, ja. Was ich nie vorher eigentlich erzählt habe. Diese Zeit, wo man den zukünftigen Mann kennenlernt, ja, diese Date, kann man sagen auf Englisch, das heißt auf Jiddisch ein Beschau. Das kommt aus das deutsche Wort beschauen. Weil es bedeutet nicht kennenlernen, das war kein Kennenlernen-Gelegenheit. Das war eine Gelegenheit, einander zu beschauen, um zu sehen, ob man mit diesem Mensch überhaupt leben kann, ohne kotzen zu müssen.
Und was ist, wenn du gesagt hättest, kann ich nicht, also ich muss kotzen? Hättest du eine Konsequenz gehabt?
Nein. Ich habe den Recht, nicht zu sagen, ich kotze.
Er,
genau. Er kann sagen, mit so einer Frau kann ich nicht leben, sie ist hässlich und ich kotze.
Aber wie bist du damit umgegangen? War das, also.
Ich wollte natürlich nicht, dass der Mann kotzt. Also, man wird so programmiert, ja, dass es eigentlich nur wichtig ist, zu gefallen, weil man muss gefallen, weil wenn nicht, hat man keinen Wert. Wenn man nicht heiraten kann, hat man keinen Wert. Deshalb hatte ich natürlich Angst. Ich komme mit diesem fremden Mann ins Zimmer und was ist, wenn er denkt, ich hässlich bin? Ich wusste auch nicht, ob ich hässlich bin oder nicht, weil in dieser Gemeinschaft hat man ganz andere Schönheitsmaßstaben und man redet nie über Schönheit oder über Aussehen. Man guckt sich nicht in den Spiegel, weil das ist alles zu eitel. Und dann habe ich mich vorher hinterfragt, ich weiß überhaupt nicht, wie ich auf jemanden wirken kann. Also ich habe keine Ahnung, wie er mich empfinden wird. Und ich hatte riesig Angst. Und wenn er einfach nach diesem Treffen, nach dieser Show genickt hat, ja, das heißt, er musste nicken zu seinen Eltern, dass es okay ist, das war so eine Erleichterung. Ich habe nur damals gedacht, oh Mann, okay, also ich würde akzeptiert. Man denkt nicht in diesem Moment, oh Mann, ich gehe jetzt in arrangierte Ehe ein, wie schlimm, ich habe keine Wahl, wie schlimm, weil man nimmt das als selbstverständlich. Es war immer so, es war für jede meine Gemeinschaft so und ich habe es nicht hinterfragt.
Und dann gibt es einen relativ ausführlichen Teil im Buch. Da gibt es diesen speziellen Aufklärungsunterricht sozusagen vor der Ehe.
Das war für mich schon damals auch skurril.
Weil das liest sich nicht wie 21. Jahrhundert. Also man kann kaum glauben, dass das so noch abläuft.
Ja, wenn du verstehst, dass in meiner Gemeinschaft ist Sexualität komplett tabu und die Geschlechter sind komplett getrennt und der Körper ist böse und muss bedeckt werden und muss niemals angeschaut werden. Ja, dann kommt man, man wird dann verlobt. Ich war 17 Jahre alt, ich wurde verlobt und dann musste ich zu Unterrichte gehen. Ich musste lernen, erstmal alle jüdische Regeln, alle chassidische Regeln über die Ehe und die Satmere Regeln über die Ehe und wie man das alles, diese Gemeinschaft macht. Aber ich musste auch lernen, was eine Ehe ist, wie man Kinder produziert und wie das alles zu machen. Und das war so ein Schock. Ich war überhaupt nicht dafür vorbereitet und ich könnte es auch nicht verdauen oder richtig akzeptieren, was das alles ist, weil es eigentlich stand in komplett Widerspruch gegen, was wir bis dahin gelernt haben. Ich fand es auch sehr skurril und deshalb habe ich es auch ausführlich auch beschrieben.
Das hat teilweise auch was, zumindest schilderst du das so, also zumindest ist beim Lesen bei mir so angekommen, das hat was Entwürdigendes teilweise, wie erniedrigend diese Erfahrung für dich ist.
Ja, es war sehr erniedrigend und es war sehr zerstörend. Ich habe mich am Ende effekt von meinem Körper so komplett getrennt und es gab so eine Zeit, wo ich niemals mein Haus verlassen habe, weil ich so kaputt war. Ich war so einfach niedergeschlagen. Und entwürdigen ist ein gutes Wort und das ist auch später interessanterweise mit meinem Körper ein Thema geworden, weil ich erzähle das einfach jetzt, weil du das Wort verwendet hast. Und wenn ich von das Wort denke, dann denke ich eigentlich an der Zeit, wo ich meine Eizellen gespendet habe, um zu überleben in der Außenwelt.
Das hast du getan.
Genau, also ich habe später meine Gemeinschaft verlassen, ich hatte einen kleinen Sohn. Und ich hatte niemanden und ich hatte keine Familie mehr und kein Leben. Und ich musste alles von vorne aufbauen. Und ich habe in Manhattan gelebt, eine super teure Stadt. Und da musste ich überleben. Und ich war so verzweifelt. Und ich dachte, ich werde obdachlos, weil es gibt keine Sozialhilfe da, kein Sozialsicherheitsnetz. Und dann habe ich meine Eizellen für $8,000 verkauft an eine reiche Familie, die für sowas bezahlen könnte. Und da war ich in diese Klinik, ja, wo ich mit Hormonen gepumpt würde, gespritzt würde. In dieser Klinik habe ich erlebt, was es ist, komplett entwürdigt zu sein. Ich war Ware und da war ich auch in der Maschine. Das hat mich eigentlich daran erinnert, dass in meiner Gemeinschaft war ich eigentlich eine Gebärmaschine, so würde ich behandelt. Aber dann bin ich rausgekommen und musste das eigentlich in eine ganz andere Art wieder erleben, was für mich, glaube ich, doppelt so traumatisierend war. Und das war natürlich noch ein Grund, wofür ich dann endlich Manhattan verlassen habe. Weil ich war so fertig mit diesen geldbesessenen Gesellschaft, wo jeder sich eigentlich für Geld verkauft hat. Und ich habe meine Gemeinschaft natürlich nicht verlassen, um sowas zu erleben. Und es hat aber lange gedauert, bis ich meine Welt dann aussuchen konnte.
Es liest sich so, als ob du dann in der Ehe tatsächlich auch Panikattacken hast.
Ja, da habe ich meine erste Panikattacke bekommen, ein paar Wochen nach der Hochzeit. Ich konnte meine Ehe nicht vollziehen. Das ist in meiner Gemeinschaft unakzeptabel, weil als Frau habe ich nur einen Zweck eigentlich. Und diese Zweck könnte ich nicht erfüllen. Das bedeutet dann, dass ich keinen Wert mehr habe. Und da würde ich natürlich beschuldigt. Also es wird eine öffentliche Sache. Die ganze Gemeinschaft hat eigentlich darüber gesprochen, dass ich meine Ehe nicht vollziehen könnte. Ich würde komplett blamiert. Und es war mir immer so klar, man hat mir gesagt, es ist deine Schuld, du musst dich verfügbar machen. Das ist alles auf dir. Man hat niemals meinen Mann beschuldigt. Und das hat dazu geführt, dieser Druck und diese Scham hat natürlich dann dazu geführt, dass ich mich, also ich hatte so eine Art Nervenzusammenbruch, bin sehr krank geworden und ich habe angefangen, diese Panikattacken zu bekommen, aber ich wusste nicht, dass die sind Panikattacken. Also ich wusste nicht, was das ist auch. Ich dachte nur, dass ich sehr krank bin, dass ich sterbe, vielleicht habe ich Krebs, keine Ahnung. Es hat auch lange gedauert, bis ich überhaupt zu irgendwelchen Arzt angekommen bin, der mir sagen konnte, du leidest von Panik. Und dann wollte er mir Medikamente geben und ich wollte diese Medikamente nicht nehmen, weil ich dachte, wenn das alles in meinem Leben jetzt so schlimm ist, dass es dazu geführt hat, wie ist das denn recht, das einfach Medikamente zu nehmen? Eigentlich ist es besser, wenn ich mein Leben ändern kann, dass es nicht dazu führen soll, Panikattacke zu bekommen. Und ich habe gefragt, ob ich was anderes tun kann, als Medikamente zu nehmen. Und der hat mich dann zu irgendwas, was heißt Biofeedback geschickt.
Biofeedback, ja.
Genau. Und das habe ich gemacht. Und das hat mich natürlich auch daran erinnert, dass ich der Meister oder die Meisterin meines Lebens sein kann. Es mind over matter, hat die Frau mich immer gesagt. Du hast die Macht. Und dann habe ich mich entschieden, genau, ich habe die Macht über meinen Körper, wie mein Körper funktioniert. Es muss nicht immer mit meiner Angst verbunden sein. Und ich habe genauso viel Macht über, was mein Körper tun soll und was ich damit tun soll und wie ich es in meinem Leben verbinde. Und das war wirklich auch ein Schlusspunkt für mich, wo ich gesagt habe, nein, das ist alles falsch. Es ist nicht meine Schuld. Ich habe es nicht falsch getan. Ich habe ein Recht über meinen Körper. Niemand besitzt den. Und ich entscheide.
War das für dich dann tatsächlich auch der Punkt, an dem du gemerkt hast oder die Entscheidung gereift ist, irgendwann zu gehen?
Also im Innen habe ich erstmal so gebrochen und gesagt, okay, ich bin nicht mehr loyal, ich bin nicht mehr investiert, ich sehe keine Zukunft für mich hier, ich werde auch aufhören zu versuchen, eine aufzubauen. Aber es war nicht natürlich, es war noch nicht in meinem Gedanken, dass ich gehe, weil praktischerweise habe ich noch nicht verstanden, wie das möglich wird. Das ist erst nur gekommen, als mein Sohn zur Welt gekommen ist. Und da habe ich gedacht, okay, ich muss raus für ihn. Und dann habe ich angefangen, ganz praktisch zu planen. Wie wird das funktionieren? Erstmal in der Universität einschreiben, Freundschaften aufbauen, Beratung holen, Wohnung finden, Bankkonto öffnen und so weiter.
Deborah Feldman hat angefangen, ein bisschen an sich zu glauben, hat das Buch geschrieben, Unorthodox, und ist irgendwann aus ihrer jüdischen Gemeinde gegangen. Heute Abend zu Gast in die Radio Wissen, eine Stunde Talk.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Preger.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Deborah Feldman ist zu Gast. Deborah, du hast gerade geschildert, dass sozusagen die Freundin an dem College auch gesagt hat, wir sind im Zweifel für dich da. Gab es dann tatsächlich diesen Tag, an dem du gegangen bist?
Ja, es gab einen Tag natürlich, an dem ich gegangen bin. Es war gleich nach einem schlimmen Autounfall. Ich hatte eigentlich schon alles bereit, wie ich vorher erzählt habe. Ich hatte schon alles so eingerichtet, dass ich gehen könnte, aber hatte Angst, den letzten Schritt zu wagen. Und dann irgendwann einen Abend bin ich zurück von College gefahren in einem Auto und mein Vorderreifer hat geplatzt. Und das war im Autobahn, ich bin sehr schnell gefahren und mein Auto hat sich dreimal überschlagen. Und eigentlich hätte ich sterben sollen, aber irgendwie, während mein Auto sich überschlagen hat, bin ich so vorne gesessen und in, wie sagt man, Steering Wheel?
Lenkrad?
Lenkrad habe ich so ganz fest angehalten und dachte, okay, jetzt sterbe ich. Und genau wie man das immer in den Büchern beschreibt, man sieht sein Leben vor sich und so weiter. Aber ich habe einfach so gedacht, okay, das macht schon Sinn. Der Gott bestraft mich jetzt. Das war so klar, ja. Und ich war bereit und ich habe ganz neutral auch drüber nachgedacht und war so bereit fürs Ende. Und dann bin ich wieder wach geworden und von meinem zerbrochenen Auto rausgekrochen und bemerkt habe, dass ich sogar nicht verletzt bin. Ich hatte keine gebrochenen Knochen.
Also wenn
ich
das keine Wiedergeburt ist.
Genau, ist es auch irgendwie. Und da habe ich gedacht, okay, wenn das jetzt nicht eine Strafe sein sollte, dann was hätte es sein sollen? Und dann ist mir plötzlich klar geworden, auf dem Weg zum Krankenhaus, eigentlich, wenn es jetzt einen Gott gibt und der das jetzt gemacht hat, will er dich vielleicht zeigen, dass du viel stärker bist, als du denkst. Und du kannst viel Schlimmeres überleben, als du denkst. Und dann habe ich mich entschieden, ich gehe. Weil bis dahin hatte ich Angst. Am nächsten Morgen habe ich ein neues Auto gemietet und ich habe es so vollgepackt wie möglich und meinen Sohn auch reingestellt und bin weggefahren und nicht niemals zurückgegangen.
Das war
2009.
Hast du jemandem davon gesagt, dass du gehst?
Nein. Weil die hätten versucht, mich zurückzuhalten, ja.
Gab es danach Kontakt oder hast du dich bei keinem dann mehr gemeldet, bei deinen Großeltern oder bei deiner Tante? Oder?
Also am Anfang haben sie natürlich versucht, mich zu überzeugen, zurückzukommen mit sehr schönen, süßen Worten und so. Die haben so Nachrichten auf mein Handy hinterlassen, aber ich habe mein Handy dann in den Fluss reingeworfen.
Ins Wasser.
Sie wollte ins Wasser reinwerfen. Ja, ich wollte nicht mehr, ich wollte die Nachrichten nicht mehr hören.
Gab es irgendwann die Chance auf eine Art, keine Ahnung, Erwachsenes würde ich das nennen oder ein klärendes Gespräch?
Nein, das kam niemals in Frage, das ist unmöglich.
Leben deine Großeltern noch?
Das weiß ich nicht, weil ich keinen Kontakt zu dieser Gemeinschaft mehr habe und ich habe wirklich keine Ahnung.
Deine Mutter?
Meine Mutter habe ich später getroffen, später kennengelernt.
Weil das kann man erzählen, auch für die Leute, die das Buch nicht gelesen haben. Man fragt sich die ganze Zeit, was ist mit deiner Mutter? Und ja. Kurz vor Ende erzählst du das, glaube ich.
Ja, natürlich, also habe ich mich das auch gefragt. Aber als ich dann zu ihr gekommen bin und wollte über die Vergangenheit sprechen und ich wollte eigentlich ihre Erklärungen haben und so. Das war für sie sehr schwierig, weil sie schon so weit angekommen war. Also sie wollte nicht wieder in die Vergangenheit blicken. Sie wollte nicht wieder zurückschauen. Und ich bin da angekommen und habe sie an allem, was so schlimm war, erinnert. Das war für sie sehr unangenehm. Und am Ende könnte sie das nicht mit mir mitmachen. Das heißt, sie könnte nicht die Erklärung, was ich wollte, mir anbieten. Sie wollte nur über die Gegenwart. Also sie und ich
bräuchte, du wolltest Antworten auf die, für die Vergangenheit.
Genau,
haben.
Ich bräuchte die Antworten und ich habe alles versucht, ihr das Gefühl zu geben, dass ich sie nicht beschuldige, dass ich sie verstehe und so weiter. Und das hat aber trotzdem nicht geklappt. Also sie fühlte sich mehr und mehr bedroht. Und sie hat sich bestimmt auch sehr bedroht gefühlt, dass ich es geschafft habe, mit meinem Sohn rauszugehen. Sie hat bestimmt gedacht, das ist so eine Art Vorwurf, obwohl es kein war. Und ja, also die Beziehung hat irgendwie, we say in English, it never took off.
Es gab keine gemeinsame Basis,
ja.
Um irgendwas aufzubauen. Seit wann bist du in Berlin? Also wann bist du dann endgültig aus Manhattan nach Berlin gegangen?
Ich lebe in Berlin 1,5 Jahre.
Hast du das Gefühl, angekommen zu sein?
Also neulich schon, aber es ist sehr, sehr neulich. Es ist schwierig, drüber zu reden, dieses Ankommen, weil Ankommen ist ein ganz neues Thema bei mir. Ich dachte, ich komme nie an und ich habe damit schon also gelebt. Also ich habe das schon akzeptiert irgendwann, dass ich nie ankomme.
Ist ja vielleicht auch nicht schlimm, die ganze Zeit auf der Reise zu sein.
Genau, das habe ich auch gedacht. Also es muss auch nicht so schlimm sein. Ich komme einfach nicht an, aber es wird gut. Und neulich dachte ich, dass ich eigentlich angekommen bin, ohne das zu bemerken. Und ich bin gerade jetzt im Prozess, das alles zu beobachten und zu verstehen. Und wenn ich das komplett verstehe, dann erzähle ich das und ich schreibe drüber.
Das ist aber, das zweite Buch?
Genau, aber darauf muss man ein bisschen warten, weil mir ist jetzt, ich bin gerade mittendrin und bin ein bisschen überwältigt davon und weiß nicht, ob ich die richtigen Worte finde, das zu beschreiben.
Das heißt, hier. Wie sieht dein Alltag gerade aus?
Oh, ganz langweilig.
Das glaube ich nicht.
Doch, ich bin ein ganz langweiliger Mensch. Ich bin super normal und alltäglich und ich bin jemand, der früh aufsteht, Kaffee trinkt, Sohn zur Schule bringt, schreibt ein bisschen, lest ein bisschen, Besorgungen, Einkaufen, Freund knutschen, also sehr langweilig.
Das sagst du in der Öffentlichkeit, das mit, dem Freund knutschen.
Also ist das strafbar Quatsch, hier in Deutschland?
Das letzte Mal, als ich nachgeguckt habe,
ist
nicht.
Ist das ordnungswidrig?
Das kommt drauf, glaube ich, auf den Kuss und den Ort an.
Okay, keine Sorgen. Ich als Amerikanerin habe mir erzählt, Kusse sehr keusch, weil in Amerika verwendet man die Zunge nur viel später. Und an den Abend, wo ich meinen Freund kennengelernt habe, glaube ich, er war sehr, sehr verwirrt, dass ich den Zung vorbehalten habe. Sagt man das?
Ja.
Die Zunge, ja. Der war sehr verwirrt, dachte, ich mag ihm nicht. Und bei mir war es halt nur, naja, das ist halt...
Nicht üblich.
Das ist halt aber ein weiteres Level, eine weitere Ebene. Man ist noch nicht da angekommen und so. Also nein, keine Sorgen. Amerikaner knutschen sehr keusch.
Danke. Deborah Feldman, das Buch geschrieben, unorthodox, aus der jüdischen Gemeinde geflohen, jetzt dabei anzukommen und auch ein Stück wieder den Glauben an sich gewonnen. Du warst heute Abend zu Gast in D-Radio Wissen, eine Stunde Talk. Vielen Dank dafür.
Danke, Sven.
Ciao.
D-Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr.